ARD.
Deutschland baut eine kampfkräftige Armee auf. Das wäre lange Zeit eine beunruhigende Nachricht für unsere Nachbarn gewesen. Heute aber ist deutsches Engagement bei den Verbündeten sehr erwünscht. Kommt die neue Bundeswehr oder bleibt es bei der Riesenbürokratie in Olivgrün? Vor dem NATO-Gipfel, wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius? Fragen wir heute den Bundesverteidigungsminister. Und ich freue mich, dass Sie zu Hause zuschauen und begrüße auch alle hier im Publikum. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind, Herr Pistorius.
Ich freue mich auch, Frau Mioska.
Wir müssen natürlich mit den aktuellen Ereignissen der heutigen Nacht beginnen. Während die Europäer in Genf mit dem Iran verhandelt haben, hat Donald Trump Fakten geschaffen heute Nacht und die iranischen Atomanlagen angegriffen.
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Ist das, Herr Pistorius, eine gute Nachricht? Ist es gut, dass die amerikanischen Bomber die iranischen Atomanlagen angeblich zerstört haben?
Zunächst mal ist es nie gut, wenn eine Konfrontation militärisch eskaliert und fortgeführt. Das kann erst mal per se keine gute Nachricht sein, weil es zeigt und beweist, dass die Friedensordnung der Welt gerade unter Druck steht, und zwar überall. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn stimmt, was wir wissen von den Israelis und den Amerikanern, dann hat der Iran nie aufgehört, an der eigenen nuklearen Bewaffnung zu arbeiten und ist offenbar, so die Meldung, ein deutliches Stück weiter als noch vor wenigen Jahren. Und das wäre an sich schon schlimm genug, aber gleichzeitig ist der Iran eben auch die größte Bedrohung, gerade im Mittleren und im Nahen Osten, für alle Nachbarn, aber vor allem für Israel. Man muss immer sich in Erinnerung rufen, dass der Iran in seiner Staatsdoktrin seit fast 45 Jahren die Vernichtung Israels zum Staatsziel erklärt hat. Also da ist eine riesige Bedrohung. Und deswegen ist, wenn es tatsächlich so weit gekommen sein sollte, die Zerstörung der nuklearen Anlagen, der Anlagen zur Herstellung von nuklearen Waffen, muss man ja genauer sagen, mit Sicherheit keine schlechte Nachricht für die Stabilität und die Sicherheit in der Region und für Israel.
Wenn es stimmt, was die Amerikaner sagen, haben Sie gerade gesagt, haben Sie Grund zu zweifeln, dass es nicht stimmt?
Naja, wir wissen es schlicht nicht aus eigenen Quellen. Das hat was damit zu tun, dass das Abkommen, das Nuklearabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran, was von 2005 bis 2015 ja wirklich sehr detailliert und sehr präzise verhandelt worden war und dann anderthalb Jahre auch der Kontrolle zugänglich war von Donald Trump in seiner ersten Präsidentschaft 2017, aufgekündigt worden ist. Dadurch sind natürlich auch die Möglichkeiten der neutralen Kontrolle dessen, was im Iran passiert, weniger. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja keinen Grund anzunehmen, dass Israel und die Amerikaner hier nicht die Wahrheit sagen. Im Übrigen sagen die Iraner das über sich selbst ja auch, dass sie weiter kontinuierlich daran arbeiten. Und sie werden eben nicht müde, die Zerstörung des Staates Israel zu fordern.
Wann haben Sie von diesem Angriff erfahren?
Heute Morgen um 4 Uhr hat mich mein Generalinspekteur angerufen. Da war die Nacht vorbei.
Und haben Sie schon Gelegenheit gehabt, mit Ihrem US-amerikanischen Kollegen Texas zu sprechen?
Nee, ich glaube, der hat auch gerade noch ein paar andere Dinge zu tun.
Haben Sie heute im Sicherheitskabinett, das wurde einberufen heute Morgen, da haben Sie über die Lage beraten mit dem Bundeskanzler zusammen. Wie bewerten Sie diesen Angriff? Ist der legitim?
Das hängt zum einen mit der Frage zusammen, die ich gerade angesprochen habe. Also wir gehen davon aus, dass es so ist, wie beschrieben wurde. Dann gab es eine konkrete Bedrohung. Und gleichzeitig, auch das muss man noch mal in Erinnerung rufen, hat Israel ein Selbstverteidigungsrecht. Und die Amerikaner haben hier eine Verantwortung in der Region übernommen. Sie sind die Einzigen, die das überhaupt tun können. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Und legitim, ja oder nein, das kann man am Ende, legitim, legal, sind ja immer so feine, aber wichtige Unterschiede. Entscheidend ist, glaube ich, zunächst mal, dass hier eine große Bedrohung ausgeschaltet worden ist. Und das kann ich nur wiederholen, ist eine gute Nachricht für den Mittleren Osten und den Nahen Osten, aber auch für Europa.
Die Juristen nehmen das ganz genau und sagen, Es ist nur völkerrechtlich gedeckt, wenn eine Bedrohung unmittelbar bevorstand. Und können das die Amerikaner beweisen?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, der Angriff ist noch keine 24 Stunden her. Ich habe dafür keine eigenen Erkenntnisse. Und deswegen werde ich mir auch nicht anmaßen, die völkerrechtliche Beurteilung jetzt hier bei Ihnen vorzunehmen.
Mhm. Obwohl die Bundesregierung, das formulieren alle so wie Sie, sich nicht sicher ist, ob dieser Angriff völkerrechtlich gedeckt ist, genauso wenig wie der Angriff Israels auf den Iran vor einer Woche, hat sich der Bundeskanzler auf dem G7-Gipfel im Interview mit dem ZDF einen bemerkenswerten Kommentar geleistet.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.
Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie es gehört haben?
Jeder hat seine eigene Sprache. Ich habe meine, Friedrich Merz hat seine und wieder andere haben ihre eigene Sprache. Ich kann mich erinnern, dass die Öffentlichkeit und die Medien den Vorgänger von Friedrich Merz, Olaf Scholz, für seine bisweilen vage Kommunikation und wenig klare Sprache sehr stark kritisiert haben. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler, der spricht sehr klar mit seinen eigenen Worten und dann ist es auch wieder nicht richtig.
Wieso nicht richtig?
Vielleicht sollten wir einfach über die Inhalte, die dahinter stehen.
Das tun wir natürlich, aber weil Sie ja auch ein Freund der offenen Worte sind.
Ja.
Würde mich natürlich interessieren, ob Sie das schätzen, wenn Friedrich Merz hier offen sagt, was er denkt.
Ich finde es sehr gut, dass er offen sagt, was er denkt. Ob ich mir die Worte zu eigen mache, steht auf einem anderen Blatt.
Hätten Sie sich nicht zu eigen gemacht?
Ich hätte den Begriff nicht benutzt. Aber das liegt daran, dass ich da einfach anders ticke. Das spielt aber am Ende keine Rolle, weil in der Sache bleibt eine Sache ja richtig. Und das können wir bei all den Diskussionen über auch das, was Israel möglicherweise oder tatsächlich falsch macht oder in Überschreitung der Grenzen des Völkerrechts macht, dürfen wir bei all dem eins bitte nicht vergessen. Und zwar unabhängig von unserer Doktrin, der Staatsräson, der Sicherheit Israels. Israel ist von Feinden umgeben. Israel wird in seiner Existenz permanent bedroht, öffentlich, militärisch. Ich meine, der Iran ist der große Unterstützer und eigentlich Lenker der Proxys wie Hezbollah und Hamas und vor allen Dingen der Houthis in Jemen. Die Houthis beschießen das Rote Meer. Also wir reden hier und den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv und andernorts. Das sind ja alles keine Spielchen, die da stattfinden. Das ist eine massive Bedrohung der Sicherheit Israels. Und wenn jetzt gesagt wird, der Schlag Israels war illegitim, ich würde mal sagen, 3 Juristen, 4 Meinungen. Ich bin selber Jurist. Also das wäre jetzt schon durchaus spannend, diese Diskussion mal ernsthaft zu führen. Und gleichzeitig muss man ja sehen, sowohl die Israelis als auch die Amerikaner haben überwiegend militärische Ziele beschossen und angegriffen, während der Iran erst heute wieder ein Wohnhaus, eine Wohnsiedlung in Tel Aviv angegriffen hat.
Empfinden Sie das, Herr Pistorius, als Dilemma, einerseits unverbrüchlich an der Seite Israel zu stehen und andererseits natürlich auch als Bundesregierung auf dem Boden des Völkerrechts und fast alle Völkerrechtler sagen, im Falle von Israel sei es nicht gedeckt?
Das ist ein tiefes Dilemma, aber nicht nur für Deutschland, sondern für die internationale Friedensordnung. Wir reden über ein Völkerrecht, über eine internationale regelbasierte Ordnung, die überall unter Druck steht, vor allen Dingen von den Autokratien der Welt. Wenn die Autokratien der Welt, ob das Iran, Russland, China, Nordkorea und andere sind, die permanent diese Regelordnung in Frage stellen, dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Es gibt ja kein unabhängiges Gericht wie im Strafrecht, wo ein Richter entscheidet, das war jetzt rechtswidrig oder strafbar, deswegen wirst du jetzt verurteilt und ein Urteil wird vollstreckt. Diese Instanzen gibt es ja nicht. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie sicher leben wir in einer Welt, in der sich Einzelne das Recht rausnehmen, die Existenz anderer, egal ob das Russland mit der Ukraine ist oder der Iran mit Israel aus unterschiedlichen Gründen, wie gehen wir damit eigentlich um? Mhm. Und das ist deshalb ein Grunddilemma der internationalen Friedensordnung und des Völkerrechts, mit dem wir uns dringend beschäftigen müssen.
Das ist ein Maßstab, den wir uns alle gegeben haben. Und trotzdem, würden Sie sagen, moralisch und politisch sind solche Schläge legitim?
Ja, sie können legitim sein, aber das ist eben eine weitgehende Beurteilung. Sie können legitim sein, wenn dadurch größerer Schaden abgewandt wird. Und das ist übrigens keine Doppelmoral, Frau Mioska, wenn, das hört man ja dann immer gerne, wenn wir auf Putins Krieg gegen die Ukraine schauen einerseits und jetzt auf die Situation im Mittleren Osten schauen. Putin hat ein souveränes Land angegriffen. Das
würde ich niemals vergleichen.
Nee, Sie nicht, aber man hört es und liest es gerne mal überall. Das ist eine völlig andere Ausgangslage als das, was hier passiert. Und deswegen ist es auch so schwer. Wir müssen immer darauf achten, nur Vergleichbares miteinander zu vergleichen. Alles andere wird schwierig.
Mhm. Nun, ich habe es eingangs schon gesagt, Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben mit dem Iran verhandelt und der US-Präsident hat anschließend gesagt, ist mir egal, die hören eh nicht auf euch, die hören nur auf uns. Welche Rolle kann Europa jetzt überhaupt noch spielen?
Europa kann eine Rolle spielen und muss eine spielen, davon bin ich fest überzeugt, nicht erst nach dieser neuen Entwicklung. Unser Dilemma, unser Problem als Europa ist, dass wir es in den letzten 30 Jahren, muss man leider sagen, nicht nur nicht geschafft haben, außenpolitisch mehr mit einer Stimme zu sprechen, sondern eigentlich sind wir in bestimmten Themenfeldern sogar noch weiter auseinandergerückt. Das ist ein Problem, was die Wahrnehmung Europas angeht, aber auch unseren Einfluss. Und wir müssen dringend daher wieder hin zurückfinden, dass wir außenpolitisch stärker und klarer werden und vor allen Dingen geeinter. Das wird übrigens auch mit Blick auf den NATO-Gipfel im anderen Kontext der NATO auch wichtig.
Mhm. Sprechen wir mal über den anderen Kontext, über Europas Sicherheit, über unseren eigenen Kontinent. Die ist gefährdet, die Sicherheit, seitdem Putin vor 3,5 Jahren die Ukraine vollumfänglich angegriffen hat. Deshalb sprechen wir jetzt über Sicherheit. Wir sprechen über die Bundeswehr und über einen Satz, der wie kein anderer mit unserem heutigen Gast verbunden ist.
Bis 2029 soll Deutschland kriegstüchtig sein. Ein wichtiger Baustein dabei.
Russland hat längst auf Kriegswirtschaft umgestellt und rüstet weiter auf. Wir dürfen nicht glauben, dass Putin an den Grenzen der Ukraine, wenn er so weit kommt, Halt machen wird. Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt.
Kriegstüchtig bis 2029. Das ist am Ende dieser Legislatur, ist es quasi schon übermorgen. Bleiben Sie dabei?
Ja.
Dass wir das schaffen können?
Ja. Zum einen, weil wir nicht alleine sind. Die NATO streckt sich ja insgesamt zur Decke, auch mit dem, was nächste Woche in Den Haag beschlossen werden wird. Das Jahr 2029 ist kein Stichtag, kein Stichjahr in dem Sinne, dass wir sagen ab 1. Januar, sondern es geht darum, dass der Zeitpunkt ist, zu dem die Experten davon ausgehen, dass Russland seine Streitkräfte wird rekonstituiert, also wieder aufgerüstet haben können, um dann in der Lage zu sein, was nicht heißt, dass es passiert, einen Teilangriff auf NATO-Gebiet, beispielsweise im Baltikum oder anderswo zu führen. Mhm. Und auf diese Situation muss man sich vorbereiten. Alles andere wäre fahrlässig und verantwortungslos. Und deswegen müssen wir klar machen, dass es diese Herausforderung gibt. Es gibt eine Bedrohung, wie es sie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr gegeben hat. Und deswegen, ja, müssen wir so schnell wie möglich diese Fähigkeiten erwerben. Personell, materiell, infrastrukturell und auch politisch-gesellschaftlich. Mhm.
Bleiben wir erstmal personell. Um das zu erreichen, brauchen wir, haben Sie gesagt, etwa 50.000 bis 60.000 Soldaten mehr. Wie sollen das gehen ohne Wehrpflicht?
Das ist eine beliebte Frage, die ich immer gerne beantworte.
Aber ja, aber die Frage stellt sich auch, nachdem Sie geantwortet haben.
Aber ja, versuchen Sie es mal. Aber ich versuche es mal. Ich habe ein bisschen Zeit, das zu erklären. Ja. Also wir reden heute über eine Zielgröße von 203.000. Das sind die sogenannten stehenden Streitkräfte. Wir haben tatsächlich erst 102.000 oder 183.000. Die Zahlen steigen gerade erstmals seit vielen, vielen Jahren wieder deutlich an.
Sie waren rückläufig,
Rückläufig vor dem Ukraine-Krieg, dann ging es über Corona davor.
Richtig.
War immer schwierig. Niemand
sie
wollte
steigen fahren. Jetzt leicht, um es genau zu sagen.
Sie steigen deutlich.
Aha.
Also gerade nochmal gegenüber den Jahren bis vor 2 Jahren.
In den vergangenen Jahren haben sie sich nicht erhöht, sogar Tendenz fallend, sagte der aktuelle Wehrbericht.
Nee, wir müssen unterscheiden, ob die absoluten Zahlen der Soldatinnen und Soldaten in Uniform steigen oder nicht, oder ob die Zahl der Einstellungen steigen. Wir haben natürlich die Bugwelle von Leuten einer bestimmten Alterskohorte, die jetzt alle ausscheiden. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich noch mehr einstellen und wir steigern gerade die Einstellungszahlen signifikant. Aber der entscheidende Punkt ist ein anderer. Wir brauchen statt 203 eine Zielgröße nach den NATO-Zielen von etwa 250.000, 260.000 stehende Streitkräfte. Die haben zunächst mal mit Wehrdienstleistenden oder Wehrpflichtigen nichts zu tun. Weil Wehrdienstleistende brauchen wir nicht dafür vor allem, die brauchen wir vor allem, um eine aufwuchsfähige Reserve zu haben. Mhm. Um mal an die Zeiten des Kalten Krieges zu erinnern, da hatten wir stehende Streitkräfte von 500.000 Soldaten und noch mal eine Reserve von 800.000 Reserve. Von diesen Zahlen sind wir weit entfernt und die werden wir nie wieder erreichen, auch nicht erreichen dürfen durch den 2+4-Vertrag.
Wir kommen mal gleich ein bisschen genauer zur Reserve, bleiben aber erstmal bei den Wehrdienstleistenden, die Freiwilligen, die Sie jetzt kriegen wollen. Wie wollen Sie die denn bekommen? Weil mag sein, dass die Zahlen steigen, der Einstellungen gleichzeitig gibt es aber auch die Zahl derer, die vorzeitig ausscheiden. Wir haben, glaube ich, 27% derer, die den Wehrdienst frühzeitig abbrechen. Wie wollen Sie attraktiver die Bundeswehr gestalten?
Die Zahl stimmt nicht ganz. Die Zahl ist etwa bei Mitte 20% und betrifft das Heer. Bei Marine und bei Luftwaffe haben wir sehr, sehr geringe Abbrecherzahlen. Das ist aber genau das Problem. Wir sind nicht attraktiv genug in der Vergangenheit gewesen, was den Wehrdienst angeht. Das ist, stellen wir gerade ab. Ich werde noch im Sommer, wahrscheinlich vor der Sommerpause, in die Ressortbeteiligung mit meinem Gesetzentwurf für den neuen Wehrdienst gehen. Und da werden wir den nach der Sommerpause beschließen. Da werden all diese Maßnahmen abgebildet. Da geht es bei der Bezahlung los, bei Attraktivität. Die Inspekteure der Teilstreitkräfte sind angewiesen, attraktive Ausbildung.
Nicht alles auf einmal. Bezahlung. Wie viel bekommt ein Soldat, wenn er anfängt? Welchen Sold?
Das sind heute, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 1.300 Euro. Das wird deutlich steigen.
Es wird deutlich steigen?
Ja.
Um wie viel?
Das werden Sie dann im Gesetzentwurf. Da bitte ich noch um ein bisschen Geduld.
Denn heute ist es so, dass die Soldaten sich von diesem Sold überhaupt nichts leisten können. Erst recht keine Wohnung. Das muss man, glaube ich, für die Zuschauerinnen und Zuschauer mal erklären. Soldaten müssen bis zum Jahr 25, bis sie 25 sind, in der Kaserne bleiben. Danach dürfen sie sich oder müssen sich sogar selbst eine Wohnung suchen, weil auch in den Kasernen nicht so viel Platz ist. Und wenn Sie mal Soldaten fragen an den Stützpunkten an der Ostsee, da sind die Wohnungen so teuer, dass die eher wieder abbrechen, als sich dort eine Wohnung leisten zu können. Und das wollen Sie sich ändern.
Das beschreibt eines der vielen Probleme, die wir in den letzten 35 Jahren aufgebaut haben in Zeiten der Friedensdividende. Das ist ja genau das, was ich damit meine, wenn ich sage, wir müssen das Ruder rumreißen und endlich dafür Sorge tragen, dass Bundeswehr wieder als das wahrgenommen wird, was sie ist, nämlich unsere Parlamentsarmee, die zu unserem Schutz da ist. Und das heißt, wir müssen sie ausstatten, personell und materiell, nach allem, was geht.
Haben Sie einen Plan für günstigeres Wohnen?
Nee, aber wir haben einen Plan dafür, wie wir die Kasernen besser auslasten und wie wir junge Leute dazu gewinnen, in den Kasernen zu wohnen. Weil das ist übrigens auch ein Punkt. Wir haben in den Kasernen teilweise Unterkünfte geschaffen in den letzten 20 Jahren mit einem Mann auf der Stube.
Einzelstuben.
Das wäre zu meiner Zeit als Wehrpflichtiger Anfang der 80er Jahre ein Traum gewesen, hat es aber nirgendwo gegeben. Also wir müssen zu anderen Unterkunftsmodellen kommen. Wir müssen sehr schnell bauen. Wir müssen Zwischenlösungen finden. Wenn ich Sie fragen würde, ist eine Talkshow, wenn ich Sie fragen würde, wie viele Kasernen sind wohl seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland aufgegeben worden, dann würden Sie mutmaßlich staunen, wenn ich Ihnen sagen würde, über 130 Kasernen, geschätzt etwa. Das heißt, dieser ganze Raum für Unterbringung, Material, Ausbildung fehlt komplett und muss wieder aufgebaut werden. Das schnell zu machen, ist eine Herkulesaufgabe, dazu braucht es Geld. Das haben wir durch die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse und wir haben die Konzepte jetzt fertig, um das auch beschleunigt zu bewerkstelligen.
Und die kommen wann?
Alle in diesem Jahr noch.
Kostenloser Führerschein, wird es den geben?
Ja, das ist jetzt immer so ein Beispiel.
Na, also Sie wollen ja jetzt hier werben für Ihren Verein.
Der Führerschein ist heute wahnsinnig teuer, viel teurer als zu meiner Zeit. Und ja, wir wollen ja Reservisten gewinnen, also Wehrdienst leisten. Die sagen, ich mache das 6 oder 12 oder mehr Monate. Und wir wollen diejenigen ja dann später auch als Reservisten wieder holen zu Übungen. Und dann wäre es gut, wenn sie etwas können, was wir tatsächlich dann auch brauchen.
All das muss schnell gehen.
Ja.
Und deswegen haben Sie gesagt, wenn Sie diese Truppenstärke um 60.000 nicht so schnell steigern können, dann würden Sie erwägen, eine Wehrpflicht hinterherzuschieben. Das sehen nicht alle so in Ihrer Partei. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen vom Fraktionsvorsitzenden der SPD, Matthias Mirsch. Der hat gesagt, im Koalitionsvertrag ist eindeutig festgelegt, dass wir auf Freiwilligkeit setzen. Über eine Wehrpflicht kann man gegebenenfalls in der kommenden Legislaturperiode verhandeln, in dieser nicht. Müssen wir jetzt nun bis 2029 kriegsfähig werden oder haben wir alle Zeit der Welt?
Bevor ich diese Frage beantworte, und ich verspreche Ihnen, ich werde sie beantworten, vielleicht noch mal zur Klarstellung, weil es immer durcheinander geht. Wir reden nicht über einen Wehrdienst, um diese Lücke von 60.000 Dienstposten bei der Bundeswehr zu schließen. Das ist ein erwünschter Nebeneffekt, wenn von Wehrdienstleistenden sich einige entschließen, länger zu machen und in den Status eines Zeit- oder Berufssoldaten zu wechseln. Den Wehrdienst brauchen wir zum Aufbau einer Reserve. Wir brauchen bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 200.000 Reservisten. Mhm. Die Hälfte davon oder etwas mehr werden wir aus der sogenannten R1-Reserve rekrutieren. Das sind diejenigen, die heute schon Reservisten sind. Und den anderen Teil, Entschuldigung, und den anderen Teil wollen wir gewinnen aus den Wehrdienstleistenden, die jetzt zu uns kommen. Die haben erstmal nichts zu tun mit dem Aufwuchs der Streitkräfte. Die müssen wir durch Attraktivität, durch Bezahlung und anderes schaffen.
Und trotzdem lassen Sie sich offen, ob Sie, wenn es nicht reicht...
Nee, das lasse ich mir nicht offen.
...doch noch daraus ein Wehrpflichtmodell zu machen. Und der Fraktionsvorsitzende sieht das nicht in dieser Legislatur. Er unterschlägt ja das Wort zunächst aus dem Koalitionsvertrag.
Deswegen müssen Sie Matthias Mirsch fragen, wie er das gemeint hat. Für mich ist die Sachlage völlig klar. Wir haben den Koalitionsvertrag festgelegt, zunächst freiwillig. Und wir haben sogar noch dazu geschrieben, analog entlang dem schwedischen Modell.
Aber wann entscheiden Sie denn?
Und wir entscheiden das.
Anhand welcher Zahl?
Wenn Sie jetzt von mir ein Datum haben wollen, dann werde ich Ihnen sagen, das kann ich Ihnen nicht
sagen. Wie viele Freiwillige muss es geben?
Wir brauchen einen konkreten Aufwuchs, den wir sehr genau beobachten. Wir werden die Bewerberzahlen bewerben, wir werden die Abbrecherquote uns anschauen, wir werden angucken, wie steigt die Kurve an oder steigt sie eben nicht an. Mein Ziel ist, dass das Gesetz, was ich jetzt einbringe, bereits zwei Regelungen enthält, die dann nur noch aktiviert werden müssen, wenn die Zahlen nicht reichen. Mhm. Das ist etwas anderes, als wenn man dann erst in ein neues Gesetzgebungsverfahren einsteigen wollte. Dafür haben wir keine Zeit. Aber für einen solchen Mechanismus, der schon angelegt ist, das ist dann kein Problem.
Treffen Sie dafür schon Vorkehrungen?
Ja.
Das heißt, Sie schließen nicht aus, dass es in dieser Legislatur auch noch passieren kann mit der Wehrpflicht?
Ich kann das nicht ausschließen. Alles andere wäre Kaffeesatzleserei.
Ich verstehe nicht ganz, warum es nicht ein bisschen schneller geht. Sie haben 180.000 Zeit- und Berufssoldaten. Können die nicht ausbilden? Sie sagen immer, wir brauchen Ausbilder, wir brauchen Kasernen.
Theoretisch können viele von denen ausbilden, aber wenn die jeden Tag in der Ausbildung stecken, fehlen sie in der Einsatzfähigkeit der Truppe. Das würde ich Ihnen gerne mal in der Kaserne bildlich zeigen. Sie können natürlich viele von denen dazu nehmen, aber dann fehlen sie bei der Einsatzfähigkeitsquote der Streitkräfte und das können wir uns aktuell eben auch nicht erlauben. Die Flugzeuge wollen geflogen, die Panzer gefahren und gewartet werden. Das funktioniert nicht alles nebenbei. Und Sie dürfen nicht vergessen, ein ganzer Jahrgang oder 100.000, die jetzt plötzlich zur Bundeswehr kämen, wo sollten wir die denn unterbringen? Ich habe gerade gesagt, mehr als 100 Kasernen sind verschwunden. Sie könnten die gar nicht in den nächsten Jahren irgendwo auf einen Schlag unterbringen.
Man kann nicht schnell Kasernen bauen. Also haben wir nicht in der Energiekrise bewiesen, dass wir ganz schnell Terminals für Flüssiggas hochziehen? Warum können wir nicht schnell Kasernen bauen?
Naja, weil Kasernen bauen eben nicht einfach nur eine Pipeline ist. Sie müssen die Kasernen, also erstens müssen sie die Grundstücke haben. 130 Kasernen sind weg. Da sind ja nicht nur die Gebäude nicht mehr da, sondern da sind Gewerbegebiete. Meine alte Kaserne in Achim, da ist ein Wohngebiet entstanden. Das ist ja flächendeckend passiert. Und sie kommen da ja nicht einfach wieder hin. Sie müssen ja die Areale haben, sie müssen planen, sie müssen bauen. Das heißt, wir können das schnell machen mit Übergangslösungen, mit tollen Containerlösungen, mit
Zelten,
irgendwas. Exakt. Und trotzdem kommen wir nicht auf die Zahl von 100.000 in 5 Jahren.
Okay, wie lange wird es dauern, bis diese Infrastruktur da ist?
Das hängt von vielen Bedingungen ab, die wir jetzt gerade...
Was ist Ihr Ziel?
Ich würde gerne eben kurz ausführen, Frau Mioska. Ich verstehe die Ungeduld. Habe ich selber.
Na also.
Es geht jetzt darum, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, in der Infrastruktur schneller zu werden. Und dazu braucht es die Veränderung von gesetzlichen Grundlagen. Mhm. Auch das Gesetz wird
kommen ja jetzt.
So. Mhm. Das heißt, dann werden wir sehr schnell sein. Und ich vermute mal, dass wir in 2 bis 3 Jahren in der Lage sind, die Zahl von Wehrdienstleistenden unterzubringen und auszubilden, die wir brauchen, um die Reserve zu erreichen. Und wenn sich dann herausstellt, dass die Zahl der Plätze, die wir dann geschaffen haben in den Kasernen, größer ist als die der Freiwilligen, weil die Freiwilligen nicht kommen in der erwarteten Zahl, dann ist genau der Punkt, einen solchen Mechanismus von Kabinett und Parlament in Gang setzen zu lassen, und zwar schnell, damit wir auf Teilverpflichtung von Teiljahrgängen zugreifen können.
Dann reden wir mal über die Reservisten, die ja so wichtig sind, wenn ich Ihnen glauben darf. Deswegen haben wir uns mal angeguckt, wie es denn so bei der Reserve funktioniert.
Bis 2029 soll Deutschland kriegstüchtig sein. Ein wichtiger Baustein dabei, die Reserve. Daniel Gay ist Wehrdienstverweigerer, hat sich aber 2022 entschieden, Teil der Reserve zu werden. Dafür absolvierte er einen 20-tägigen Ausbildungslehrgang bei der Bundeswehr.
Für mich war der Auslöser der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da habe ich eben gesehen, was passieren kann und will auf jeden Fall irgendwas dagegen unternehmen. Die Aufgaben der territorialen Reserve sind die Sicherung bzw. der Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur in Deutschland.
Im Ernstfall verstärken Reservisten außerdem die aktive Truppe, auch bewaffnet an der Front. Die Bundeswehr schätzt die Zahl der potenziellen Reservisten auf mindestens 800.000. Denn wer einmal gedient hat, gehört zur Reserve.
Die Zahl klingt zwar gut, aber es sind eben Karteileichen größtenteils. Und es kommt aber darauf an, wie viele tatsächlich auf dem Hof stehen und wie viele wir auch erreichen können. Das heißt, wir benötigen die Anschrift.
Das Problem, die Bundeswehr hat viele Daten der früheren Wehrdienstleistenden nicht mehr. Mit der Abschaffung der Kreiswehrersatzämter wurden sie aus Datenschutzgründen gelöscht. Einem Bedarf von 260.000 stehen deshalb nur 51.000 aktive Reservisten gegenüber. Wehrdienstverweigerer, die sich aber jetzt entscheiden, Reservisten zu werden, so wie Guy, könnten Teil der Lösung sein.
Ich persönlich schätze, dass es über 5.000 Interessierte pro Jahr gibt. Tatsächlich stehen aber nur 500 bis 700 Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Guy ist im Reservistenverband und kennt die Schwierigkeiten der Bewerber. Viele Interessierte bekommen monatelang gar keine Antwort. Immer wieder Thema: die Bürokratie.
Der Bewerbungsprozess ist undurchsichtig und intransparent. Man weiß nicht, wo die Bewerbung im Moment gerade steht, ob sie irgendwo unterwegs hängen geblieben ist. Verschwindet auch öfter mal was. Eigentlich Dinge, die wir uns nicht erlauben können.
Was bleibt, ist Frust.
Ich verstehe nicht, dass die Bundeswehr interessierten Steine in den Weg legt. Es gibt Menschen, die zum Reservisten ausgebildet werden möchten und wir verprellen die. Warum?
Ja, warum, Herr Minister? Beginnen wir mal mit dem ersten Problem. Die Bundeswehr kann ganz viele Reservisten nicht mehr kontaktieren, weil sie haben die Namen, aber nicht die Anschriften. Zeitenwende abgesagt wegen Datenschutz, oder?
Die Frage müssten Sie den Vorgängern von 2011 und folgenden stellen und nicht mir. Ich habe vorgefunden, dass es weder eine Wehrerfassung gibt, noch eine Wehrüberwachung. Es ist übrigens eigentlich ein Skandal, weil es nämlich bedeutet, dass wir im Ernstfall, also wenn wir angegriffen würden, gar keine Reserve einziehen könnten, weil wir weder Namen noch Adressen haben.
Aber kann Ihre Behörde nicht mit der Einwohnermeldebehörde sich mal zusammensetzen?
Wir schaffen ja, wir wollten ja in der Ampel, am 6. November war es im Kabinett, das Wehrdienstgesetz einbringen und wollten das im Parlament beraten. Und da wären genau die Grundlagen dafür geschaffen worden. Durch die Neuwahlen und die Regierungsbildung haben wir jetzt Zeit verloren. Im Gesetz, was ich vorhin genannt habe, wird genau das wieder drinstehen. Wir haben alle Vorkehrungen dafür getroffen mit den Meldebehörden, sowohl was die 18-Jährigen angeht, um sie zu erfassen, überhaupt erstmal als mögliche Wehrdienstleistende, aber auch für die Reservistinnen und Reservisten.
Und künftig können Sie die auch wieder kontaktieren und
ja, natürlich, das
Adressen
müssen wir.
Ausfindig machen.
Das müssen wir. Mhm. Das ist ein Versäumnis der Vergangenheit, das wir jetzt reparieren.
Also es wird ja noch absurder. Die Sie bekommen können, können Sie im Moment nicht ausfindig machen. Aber die, die gerne kommen wollen, die lassen Sie. Und wenn man da mal ein bisschen liest, rumhört, telefoniert, sind es so viele Geschichten, Herr Pistorius. Die lassen Sie monatelang oder jahrelang warten. Dann irgendwann kriegen die einen Telefontermin. Und wenn Sie den dann haben, heißt es, die Anmeldefrist ist abgelaufen. Es gibt Geschichten von Reservisten, die kommen in die Wehrübung und müssen das x-te Mal einen Stapel Papier immer wieder den gleichen ausfüllen, bis die irgendwann mal sagen, ihr könnt mich mal. Verstehen Sie, wie demotivierend diese Bürokratie ist?
Wenn es ein massenhaftes Problem wäre, wäre das so. Aber erstens haben wir mit den Maßnahmen, die Taskforce Personal vor 2 Jahren erarbeitet hat, da den Hebel umgelegt. Wir sind deutlich schneller geworden. Das Verfahren ist deutlich beschleunigter geworden. Die Bewerber sind überwiegend inzwischen zufrieden, was übrigens auch Ausdruck findet in steigenden Bewerberzahlen. Das wäre ja nicht der Fall, wenn das alles so furchtbar unattraktiv wäre. Und ja, ich will die Probleme gar nicht wegdiskutieren, Frau Mioska. Ja, es gibt nach wie vor Behäbigkeiten im System.
Woran liegt das denn?
Die sind in 35 Jahren gewachsen, weil sich niemand für diese Aufgaben interessiert hat. Reserve war uninteressant für die Bundeswehr, weil man sie ja gar nicht einsetzen konnte.
Wie lange sind Sie jetzt Verteidigungsminister?
2 Jahre und 6 Monate.
Und da haben Sie nicht was dran drehen können?
Na, wir sind ja dabei. Nur weil Sie jetzt die Einzelbeispiele rauspicken, bei denen das nicht funktioniert. Ich kann Ihnen Dutzende,
kann ich jetzt keine Umfrage liefern, aber es sind wirklich viele.
Aber ich kann Ihnen Dutzende, Hunderte und Tausende von Beispielen nennen, wo es viel besser läuft. Mhm. Immer noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber wir haben es mit einem riesen Personalkörper auch in der zivilen Verwaltung zu tun. Da legen Sie nicht einmal den Schalter um, so als wenn das Licht angeht. Das braucht seine Zeit, bis das greift.
Was macht man denn gegen diese strukturelle Behäbigkeit?
Indem man erstens die Regeln vereinfacht und klare Anweisungen gibt.
Sind das auch zu wenig Leute, die man da am Telefon erreicht?
Ich würde sagen, das sind nicht zu wenig Leute. Das ist einfach das Problem, dass die Verfahren sich über 30 Jahre eingeschliffen haben und sie in den 30 Jahren niemand mal überprüft hat auf Zweckmäßigkeit. Man es auch gar nicht wollte, weil man, wie gesagt, gar keine Verwendung für Reservisten hatte. Aber genau das tun wir jetzt alles. Nur das Interessante ist, alle erwarten, dass die Fehler und die Richtungsentscheidung von 35 Jahren in nicht einmal 3 Jahren korrigiert werden. Das funktioniert in keinem Laden dieser Größenordnung so schnell.
Ich habe damit gerechnet, dass Sie sagen, wir sind schon schneller geworden. Aber es ist interessant, wenn man mal sieht, was Sie schon vor 2 Jahren gesagt haben. Da haben Sie nämlich in dem Karrierecenter Stuttgart auch schon folgende Mahnung formuliert.
Wir bemühen uns um flexiblere Einstellungstermine. Mir ist wichtig, dass wir die Zeitspanne kurz halten zwischen einer Anfrage bei der Bundeswehr, dem ersten Beratungsgespräch, dem ersten Assessment und einer Einstellung. Diese Zeiträume müssen kurz sein. Dazwischen muss betreut werden.
So, den Text können Sie heute wiederholen.
Ja.
Aber die Männer, mit denen wir gedreht haben, haben gesagt, das funktioniert überhaupt nicht.
Ja, aber das sind die Männer, mit denen Sie gesprochen haben, die mit Sicherheit auch nicht repräsentativ sind für das große Massengeschäft.
Nervt es Sie manchmal, dass die Bundeswehr so schwerfälliger Behördenklotz ist und Sie wären lieber CEO bei einem großen Konzern, und wo Sie alles mal auf links drehen könnten?
Also der einzige Vorteil, den es hätte, CEO zu werden, ich würde deutlich mehr Geld verdienen. Aber ansonsten bin ich mit meiner Aufgabe wirklich sehr gut, sehr, sehr zufrieden, weil wir merken jetzt seit Februar, seit Januar 23, dass sich die Dinge verändert haben. Gucken Sie sich die Beschaffung an, gucken Sie sich den Personalkörper an, gucken Sie sich den Aufwuchs an und die Bewerberzahlen. Wir sind auf dem richtigen Weg und geben weiter Gas. Und wir werden jetzt die Chancen nutzen, die wir durch die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse haben und die gesetzlichen Neuregelungen, die wir auf den Weg bringen. Allein in diesem Sommer 3 Gesetze, werden wir alle Weichen stellen, um richtig Fahrt aufzunehmen, noch mehr Fahrt aufzunehmen als ohnehin schon. Aber nochmal, es wird nicht so sein, dass von jetzt auf gleich alles fehlerfrei passiert.
Dann gucken wir mal, ob bei diesem Fahrtaufnehmen Ihre eigene Partei Ihnen manchmal dazwischen grätscht. Wir wollen über die SPD reden. In der Teile, wir haben es schon gehört, nicht alle zumindest, für eine Wehrpflicht in absehbarer Zeit wären. Und gegen Aufrüstung haben da einige auch was.
Lars Klingbeil versucht es als harmlosen Debattenbeitrag zu verkaufen.
Wir sind eine Partei, die mit sich ringt, die gerne diskutiert. Ich glaube, das verfolgen Sie ja alle auch intensiv.
Aber das Papier könnte durchaus politische Sprengkraft haben. Auch namhafte SPD-Politiker haben das sogenannte Friedensmanifest unterzeichnet. Darin fordern sie unter anderem eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und einer Zusammenarbeit mit Russland und nennen die Erhöhung der Ausgaben für Verteidigung auf 3,5% oder gar 5% irrational. Rolf Mützenich und Ralf Stegner gehören zu den bekanntesten Unterstützern. Stegner begründet es so.
Und die Vergangenheit lehrt ja auch, Kennedy ist ein gutes Beispiel, dass man in der Lage sein muss, auch mit denen zu reden, deren Werte man überhaupt nicht teilt.
Dass ein Antrag im Sinne des Manifests eine Mehrheit auf dem SPD-Parteitag Ende Juni finden könnte, gilt als unwahrscheinlich. Schon beim Parteitag 2023 hieß es, es gäbe zu wenig diplomatische Anstrengungen.
Und ich hätte nie gedacht, liebe Genossinnen und Genossen, dass mehr über Krieg gesprochen wird, als davon, wie man einen Krieg beenden kann.
Damals gab es für Mützenichs Vorstoß viel Applaus aus den eigenen Reihen. Werden diese Stimmen ausgerechnet jetzt wieder lauter? Für welche Politik steht die SPD wirklich?
Herr Pistorius, möchten Teile Ihrer Partei die Zeitenwende wieder rückabwickeln? Wie empfinden Sie das?
Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt ist mir das auch relativ egal. Weil
ist es Ihnen egal?
Ja, naja, jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber keiner hat ein Recht darauf, dafür keine Kritik zu kriegen oder keine Widerrede zu bekommen. Es ist legitim, diese Position zu vertreten. Und nochmal, ich bin der Letzte, der sich nicht wünscht, dass die Kriege dieser Welt morgen zu Ende gingen. Oder der nicht in einer Welt leben würde, in der es keine Verteidigungsminister und Streitkräfte bräuchte. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Wir können sie uns malen, wir können sie uns wünschen. Aber wir können uns auch wünschen, dass morgen Putin den Krieg gegen die Ukraine beendet oder durch Verhandlungslösungen dieses erreicht wird. Aber für Verhandlungen braucht es Gespräche. Da haben die Unterzeichner richtig, haben die Unterzeichner recht. Aber es hat diese Gesprächsangebote doch gegeben. Aber Verhandlungen brauchen doch auf beiden Seiten des Tisches jemanden, der sagt, ich bin bereit, über Frieden zu sprechen. Diese Bereitschaft ist bei Putin nicht nur nicht erkennbar, er verweigert sich sogar diesen Gesprächen. Und wenn er vorgibt, sie führen zu wollen, bombardiert er in der gleichen Nacht zivile Teile des Landes der Ukraine heftiger als jemals zuvor.
Haben Sie mit den Unterzeichnern, zum Beispiel mit Ralf Stegner oder Rolf Mütze, nicht darüber mal geredet?
Nein, dazu hat sich noch keine Gelegenheit ergeben.
Vielleicht auf dem Parteitag?
Dafür wird es bestimmt eine Gelegenheit geben. Und ich bin wirklich ganz entspannt, was diese Diskussion angeht. Die zu führen, ist völlig in Ordnung. Aber die Grundlage für die Diskussion sollte stimmen. Und man kann weder die 80er, 70er Jahre vergleichen mit der Zeit, in der wir jetzt leben, noch Russland mit der Sowjetunion von damals, noch Brezhnev oder andere mit Putin heute. Putin ist revisionistisch, Putin ist imperialistisch. Putin erklärt, die Ukraine hat kein eigenes Existenzrecht, weil es ein russisches Territorium ist.
Ja, Sie spielen das jetzt so ein bisschen herunter, aber...
ich beschreibe die Realität.
Die Unterzeichner des Manifestes attackieren ja auch die Parteiführung und Lars Klingbeil direkt, sprechen von ominösen Kräften, die die Konfrontation mit Russland vorantreiben. Damit attackieren die auch Sie und
Ihre Politik. Der Satz ist sogar noch anders und der hat mich tatsächlich überrascht, weil ich finde, das ist wirklich eine Form von verquerem Blick auf die Realität, bei dem ich nicht mehr mitkomme. Es wird gesagt, es gibt Kräfte in Deutschland und Europa, die die Zukunft in einer Konfrontationsstrategie suchen. Das heißt also, wir sind diejenigen, die Konfrontation suchen. Das wird nun wirklich der Situation auf der Welt und insbesondere in Europa gar nicht gerecht. Den Schuh zieht sich niemand von uns an. Und die Verfasser sollten sich überlegen, ob das die richtigen Formulierungen sind, um eine durchaus legitime Debatte zu führen.
Wie viele Leute sehen das so in der SPD?
Also ich will nur mal daran erinnern, der Koalitionsvertrag, der ja die Bereichsausnahme für die Schuldenbremse enthält, der die Ukraine-Politik deutlich wiedergibt, der unsere Rolle als führende Nation auch in der NATO in Europa beschreibt. Dieser Koalitionsvertrag ist mit mehr als 80% von den Parteimitgliedern abgesegnet worden. Alles andere, wenn jetzt etwas ganz anderes passieren würde, würde mich das wirklich sehr überraschen. Also die Parteibasis ist da sehr, sehr klar.
Aber es wird debattiert auf dem Parteitag.
Das weiß ich nicht. Das kann sein, das muss nicht sein.
Sie wünschen sich das nicht, höre ich daraus.
Ganz ehrlich, diese Debatte führt zu gar nichts. Weil wir doch einsehen müssen, dass wir bei allen diplomatischen Bemühungen, die auch in Zukunft zentral bleiben werden, das will ich deutlich unterstreichen, es darf niemals nur um mehr Waffen und mehr Soldaten gehen. Es muss immer auch um Verhandlungen gehen. Aber zu Verhandlungen gehören zwei. Und ich will nur mal daran erinnern, Putin hat erst vor ein paar Tagen in Petersburg wieder gesagt, der Boden, auf den ein russischer Soldat einen Fuß setzt, ist russisches Territorium. Mhm. Imperialistischer geht es nicht.
Die wehren sich gegen noch mehr. Die wehren sich auch gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen, die Olaf Scholz seinerzeit mit Joe Biden noch abgemacht hat, dass die 2026 nach Deutschland kommen. Und das SPD-Präsidium hatte das abgenickt. Wird das neu bewertet auf dem Parteitag?
Nein.
Kommen die Mittelstreckenraketen?
Es gibt keine Anzeichen, die dagegen sprechen, bislang aus Washington. Es geht übrigens nicht um atomare bestückte Waffen, sondern es geht um konventionell bestückte Mittelstreckenraketen und es geht um temporäre Stationierung, so lange, bis wir in Europa unsere eigenen Systeme dieser Art werden entwickelt haben können, weil wir sie brauchen, um genau auf dieser Distanz auch abzuschrecken.
Sie sagen, es sind nicht so viele wahrscheinlich in der SPD, die so denken. Sie haben 5 Mitglieder in der Bundestagsfraktion der SPD, die unter diesem Text unterschrieben haben. Und es gibt eine Mehrheit der Koalition von 12 Stimmen im Bundestag. Könnte das ein Problem werden noch für Ihre Politik?
Das sehe ich nicht. Die Unterzeichner dieses Manifestes äußern einen legitimen Wunsch, nämlich nach Frieden und nach Diplomatie. Sie gehen von, wie ich finde, falschen Voraussetzungen und Grundannahmen aus. Aber alle sind eingebunden in diese Koalition. Sie sind Bestandteil dieser Koalition. Und deswegen mache ich mir ehrlich gesagt darüber am allerwenigsten Gedanken.
Und Sie haben vielleicht einen Punkt, den viele Zuschauerinnen und Zuschauer nachempfinden können. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Heute haben sich die NATO-Mitglieder darauf geeinigt, die Ausgaben für Verteidigung auf 5% festzuschreiben. Also 3,5% für Militär und 1,5% für wie auch immer militärische Infrastruktur. Wird das eigentlich debattiert? Also es ist ja jetzt beschlossen. Wird da sowas auf dem Parteitag debattiert?
Ich weiß es nicht, ich kenne die Antragslage auf dem Parteitag nicht, aber es sind Fragen, denen wir uns stellen müssen. Übrigens auch im Parlament, denn da werden die Entscheidungen letztlich getroffen. Und die Frage ist doch, was ist die Alternative dazu? Wir machen das nicht. Wir sagen der NATO, wir fühlen uns der NATO-Verpflichtung einer für alle für einen nicht mehr verpflichtet. Es interessiert uns nicht, was in Litauen oder in Polen passiert. Wenn das passiert, ist genau das Signal, was Putin braucht, um tatsächlich zu glauben, diese NATO ist zu schwach. Ich kann mir erlauben, den einen oder anderen daraus vielleicht anzugreifen.
Aber es wird
diese Signale dürfen wir nicht senden.
Aber erklären Sie es ausreichend? Wird genug in der Öffentlichkeit darüber debattiert? Also wenn man Sie in der Vergangenheit nach Zahlen gefragt hat, haben Sie gesagt, Sie wollen gar nicht über Zahlen reden, es geht um Fähigkeiten.
Und
wenn ich noch mal daran erinnern darf.
Das habe ich nicht gesagt, Frau Miosga. Ich habe immer gesagt, wir können über Prozente reden, aber viel wichtiger ist, dass wir über die zu erfüllenden Fähigkeiten
sprechen. Aber mein Punkt ist, haben die nicht recht, wenn die sagen, wir wollen darüber debattieren? Weil, wenn ich an die Mittelstreckenraketen erinnern darf, Da haben die doch zu Recht gesagt, hier, mit uns ist nicht geredet worden, das ist einfach beschlossen worden.
Ja, und was spricht dagegen? Wir sind doch als Regierung dafür verantwortlich, für Sicherheit zu sorgen.
Aber es geht
sollen wir eine Volksbefragung zu der Frage machen, ob wir Mittelstreckenraketen in Deutschland...
Einige von denen würden sich das sicher wünschen.
Ja, aber so funktioniert ja eine repräsentative Demokratie nicht. Und wir müssen doch Entscheidungen treffen, die unser Land sicher machen in diesen Zeiten. Da können wir uns doch keine Prozesse von 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren erlauben. Und es geht immer darum, deutlich zu machen, wir haben diesen Auftrag, wir nehmen ihn ernst und gleichzeitig suchen wir nach Wegen, wie diplomatisch wieder eine Entspannungspolitik greifen kann. Aber auch Willy Brandt und Helmut Schmidt wussten immer, nur aus einer Position der Stärke heraus, also abschreckungsfähig zu sein, kann man auch wirklich.
Das haben Sie selber schon mal anders gesehen, ne? 2018 haben Sie selbst noch genau andersrum argumentiert.
Da ging es aber um eine andere Situation, das ist nicht vergleichbar. Also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, Frau Mioska.
Nein, aber auch Sie haben noch zu der Zeit, als Putin schon im Donbass war und auf der Krim, haben Sie noch
Donbass sich, noch nicht erwartet.
Sich gegen die Erweiterung der EU-Sanktionen gewandt und haben Weil auch mit Willy Brandt argumentiert.
Nee, ich habe damals was anderes gesagt. Ich habe damals gesagt, und das ist in der Tat eine Frage, der wir uns alle stellen müssen, die meisten von uns in Deutschland. Wir alle haben lange daran geglaubt, mindestens seit Beginn dieses Jahrhunderts, dass es mit Putin, mit Russland eine friedliche Koexistenz geben kann und haben auf diese Karte gesetzt. Das war bis 2014 schon fragwürdig, aber ab 2014 mit Besetzung der Krim wurde es schwierig. Ich bin damals innerlich auf Distanz gegangen, habe aber dann auch gesehen, dass Sanktionen, so wie sie damals angelegt waren, halbherzig, ohne Exit-Strategie, nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben. Und ich sage ganz klar, das waren Fehler, die politisch begangen worden sind in Deutschland, übrigens von weit mehr als nur von Teilen der SPD. Aber das kann heute uns nicht, darf uns heute nicht davon abhalten, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und genau darum geht es, was 2014 oder 2018 falsch gemacht worden ist, sollte tunlichst heute nicht wiederholt werden. Mhm.
In der Ukraine kann man jeden Tag sehen, wie falsch wir Putin eingeschätzt haben. Sie haben die Pressekonferenz schon angesprochen. Da wollen wir uns jetzt was anderes von anhören. Putin hat Deutschland mal wieder gewarnt am vergangenen Donnerstag in einem Journalistengespräch vor dem St. Petersburger Wirtschaftsforum.
Nur deutsche Offiziere können Taurus bedienen. Was bedeutet das? Dass Bundeswehrsoldaten russisches Gebiet mit deutschen Waffen angreifen werden. Was ist das anderes als das Hineinziehen der Bundesrepublik in einen direkten bewaffneten Konflikt mit der Russischen Föderation? Wir wollen so eine Entwicklung nicht. Aber wenn die deutsche Regierung eine solche Entscheidung trifft, werden wir darauf reagieren. Ich werde jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das wird unseren Beziehungen natürlich sehr schweren Schaden zufügen.
Ihrem geschmeidigen Lächeln entnehme ich, Sie nehmen die Drohung nicht ernst.
Ich verstehe gar nicht, was er sagt. Also, erstens stimmt davon ein großer Teil nicht, objektiv nicht. Ich lasse das aber jetzt mal so im Raum stehen.
Welcher stimmt nicht?
Das spielt keine Rolle. Für meinen Teil kann ich nur sagen, zur Taurus-Frage ist wirklich alles gesagt. Und das müssen wir nicht weiter ausdiskutieren.
Wollen Sie ihm nicht antworten, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird, wenn Sie Taurus
Ich betrachte meine Aufgabe als deutscher Verteidigungsminister nicht, Multiplikator seiner Botschaften zu sein. Das ist genau das, was er will.
Er sagt, die deutsch-russischen Beziehungen werden noch mehr leiden. Gibt es da überhaupt noch Beziehungen?
Nochmal, ich kommentiere Aussagen von Wladimir Putin nicht. Er will ja genau, dass wir über ihn in Deutschland reden. Er kennt Deutschland sehr, sehr gut. Mhm. Ich bin nicht das Sprachrohr und ich bin auch nicht der Multiplikator seiner Äußerungen, die mal so daherkommen. Es ist nicht meine Aufgabe, das sollen andere machen.
Sie wollen ja auch nicht mehr über den Taurus reden. Sie nennen das strategische Ambiguität. Sie wollen sich nicht in die Karten gucken lassen, ob Sie nicht oder doch einen die Marschflugkörper schicken in die Ukraine oder nicht, oder ob sie schon getan haben. Das können viele Leute nachvollziehen. Aber warum, Herr Pistorius, haben Sie dann konkret gesagt, vor kurzer Zeit am 12. Juni in Kiew, dass Sie sie nicht schicken wollen?
Das habe ich nicht gesagt.
Doch.
Nein, das Zitat lautete anders. Ich weiß genau, was ich gehört habe.
So, darf ich Ihnen das zeigen?
Ja, die Frage der Journalistin lautete, ziehen Sie in Betracht, den Taurus zu liefern? Ziehen Sie aktuell in Betracht, den Taurus zu liefern? Und ich habe gesagt, nein.
Ja.
Das ist eine Frage, ob ich in Betracht ziehe.
So, Und Moment mal, also entweder die Bundesregierung...
Ich ziehe derzeit nicht in Betracht. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen, Frau Miosga. Bleibt auch dabei. Wir können jetzt noch einen Ausschnitt gucken. Von mir wird es, von mir wird es zum Taurus
keine weiteren Aussagen. Aber Sie verstehen schon den Unterschied, dass wenn die Bundesregierung sagt, wir reden überhaupt nicht drüber und Sie als zuständiger Minister sagen dann, nein, wir ziehen das nicht in Betracht.
Also zuständig bin ich nur dafür, dass ich Sie habe.
Aber ob...
zuständig für die Entscheidung wäre die Bundesregierung im Ganzen. Aber es spielt gar keine Rolle. Ich habe auf die Frage, ob ich in Betracht ziehe, geantwortet, nein.
Was ist der Unterschied zwischen ausschließen und nicht in Betracht ziehen?
Ich habe nicht ausgeschlossen. Aha. Ich habe auch nicht zugesagt. Ich habe gesagt, ich ziehe derzeit das nicht in Betracht.
Ich sehe da einen Unterschied. Aber
einverstanden.
Ja, nee, können wir uns darauf einigen. Aber vielleicht darf ich noch eine Taurus-Frage nachreichen.
Sie können es versuchen. Ja,
ja, ich versuche es einfach mal. Es gibt ein Land, das Taurus-Marschflugkörper bekommen hat von Deutschland, nämlich Südkorea, 260 an der Zahl. Warum bekommt Südkorea die so problemlos?
Aus Gründen, die einige Jahre zurückliegen und die im Bundessicherheitsrat diskutiert werden. Und der tagt bekannterweise geheim und hat damals auch, ich war noch nicht dabei, ohne meine Beteiligung getan.
Weil im Prinzip könnte da ja auch, da ist natürlich jetzt eigentlich ein Waffenstillstand, aber da könnte jederzeit zwischen Nord- und Südkorea ein heißer Krieg entstehen.
Dann
da
wäre
stehen 100.000 Soldaten gegenüber und Südkorea sagt auch, wir diese Marschflugkörper nutzen wir auch, um die Verstecke von Kim Jong-un.
Aber nehmen wir mal die Hypothese, dann gehen wir nach heutigem Stand davon aus, dass ein Angriff von Nordkorea aus erfolgte und Südkorea sich verteidigen würde. Es wäre etwas anderes, als wenn wir jetzt in dieser Situation das täten. Aber ich will deutlich sagen, das ist mir zu hypothetisch, um darüber zu spekulieren. Würden wir das tun oder warum haben Sie sie damals gekriegt? Ich war damals an der Entscheidung nicht beteiligt. Südkorea hat sie und so ist es.
Sind deutsche Ausbilder zur Benutzung dieser Marschflugkörper auch in Südkorea? Würden Sie mir die Frage noch beantworten?
Nein, das beantworte ich Ihnen nicht.
Das ist gut, wenn man Verteidigungsminister ist, kann man immer sagen, das unterliegt aber der Geheimhaltung.
Nee, Frau Miosga, wir erwecken jetzt den Eindruck, als wenn das ein Spiel wäre. Aber tatsächlich müssen wir wieder lernen, mit militärischen, sicherheitsrelevanten Geheimnissen auch wieder so umzugehen. Das konnten wir mal in den 60er, 70er und 80er Jahren. Wir haben uns das komplett abgewöhnt und glauben, jeder habe jederzeit das Recht in der Öffentlichkeit, über alles Bescheid zu wissen und nachfragen zu können. Dem ist aber nicht so, weil dann könnten wir die Informationen auch gleich per Mail an
Putin schicken. Manchmal täte Aufklärung ganz gut, gerade weil wir, ja, und Transparenz, weil wir haben Putin gerade gehört, denn er schürt umso mehr, was es in der deutschen Bevölkerung ohnehin gibt. Ich will Ihnen erst was zeigen.
Sie geben ihm die Plattform dafür.
Nein, ich will Ihnen jetzt mal was zeigen, weil es gibt Sorgen, ja. Und es gibt Angst und es gibt Kriegsangst in der deutschen Bevölkerung, gerade unter den jungen Menschen. Und von denen haben wir ja einige getroffen. Es geht um die Jugendtrendstudie des Generationenforschers Rüdiger Maas. Und hier sind die Stimmen der jungen Leute.
Aktuell macht mir am meisten Angst die Situation mit der Ukraine und Russland.
Deutschland ist ja auch nicht so weit entfernt von den ganzen, von der Ukraine. Kann ja auch immer näher kommen.
Meine größte Sorge aktuell ist die steigende Anzahl der Kriegssituationen der Welt.
Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass diese Angst vor Krieg immer mehr steigt. Vor 5 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima sehr medienpräsent, also sehr stark. Und heute ist es eben das Thema Krieg.
Also bisher war es ja schon immer so, dass wenn man so an Europa und im Sinne der NATO auch dachte, dann hat man sich, glaube ich, immer sehr sicher gefühlt, auch mit der USA an der Seite. Und da habe ich jetzt mittlerweile natürlich größere Ängste.
Also ich persönlich bin kein Fan von dem Argument, dass Deutschland kriegstauglich werden muss, weil ich rein theoretisch dafür bin, dass generell weltweit abgerüstet wird.
Es ist schwer, dass zu realisieren, dass es mich wirklich betreffen könnte in der Zukunft.
Viele junge Menschen haben uns gesagt, sie haben noch mehr Angst als vor dem Krieg, vor der Wehrpflicht. Die Mehrzahl der jungen Menschen, die wir befragt haben, wollen ja gar keine Wehrpflicht machen.
Der Gedanke, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, macht mir Angst.
Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ich würde natürlich Deutschland dann auch verteidigen. Ich sehe das Land als mein Land. So, ich würde das auch so, ich würde das auch genauso hinnehmen.
Also der Gedanke, dass ich irgendwie eine Waffe jetzt in der Hand halte, ist für mich total abstrakt.
Wenn man das Thema Zeitenwende nennt, Doppelwumms, Wehrpflichteinführung, egal was, wir haben die Jugend nie mitgenommen. Die werden ja gar nicht ernst genommen von den Politikern, weil die auch gar nicht wahlentscheidend sind.
Ich meine, ich verstehe, dass die Bundeswehr deutlich mehr Personal benötigt, aber trotzdem bin ich von einer Pflichtarmee kein Fan.
Man hat ein Leben und dieses Leben aufs Spiel zu setzen, für ein Land, es ist schwer, ob man dann, wo man an sich selber denkt und wo man an das Große und Ganze denkt.
Wie verstehen Sie die Ängste der jungen Leute?
Hundertprozentig. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Ich habe selbst zwei erwachsene Töchter Mitte 30. Ich habe zwei Enkelkinder. Immer wenn ich mit Jugendlichen zusammentreffe, bei Veranstaltungen oder auf dem Sportplatz, werde ich damit konfrontiert. Ich nehme das sehr, sehr ernst. Und das ist Ausdruck einer Epoche, in der wir Gott sei Dank uns mit militärischer Bedrohung und Gefahr von außen nicht auseinandersetzen mussten. In diesen Genuss sind mehrere Generationen jetzt gekommen, alle Jahrgänge im Grunde genommen, die nach 1980 geboren sind. Alle Jahrgänge davor sind wie selbstverständlich groß geworden mit kaltem Krieg, mit einer Mauer, mit zwei Blöcken, die sich gegenüberstanden.
Sie waren da selbst Wehrdienstleistender.
Ich war selber. Mhm. Wir haben alle Wehrdienst geleistet oder haben verweigert. Das heißt, das sind unterschiedliche Erfahrungshorizonte, die diese Generation mitbringen. Und dass dann Wehrpflicht und Krieg in der Umgebung Mitteleuropas Angst schürt, ist völlig verständlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir reden und erklären, worum es hier geht. Es geht ja nicht darum, eine Wehrpflicht einzuführen oder Wehrdienstleistende zu gewinnen, was auch immer dann in 5 Jahren passieren wird. Es geht ja nicht darum, das zu tun, um jemanden, wie es immer dann so böse heißt, in einen Krieg zu schicken, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht in der Lage sind, zu zeigen, dass wir in der Lage und bereit sind, uns zu verteidigen, dann ist es für einen potenziellen Angreifer möglicherweise sehr viel leichter zu entscheiden, das riskiere ich, die verteidigen sich ja eh nicht. Oder die können es nicht und die wollen es auch nicht.
Aber Herr Pustol, wenn ich kurz mal, das höre ich auch ganz oft von anderen Jugendlichen, nämlich dass die Sorge, Putin könnte ab 2029 auch einen NATO-Staat angreifen, das macht ihnen erst recht Angst. Gibt es eine Umkehrung, gibt es eine positive Erzählung, die Sie mehr verbreiten könnten, um den Leuten zu sagen, es ist wert, das Land zu verteidigen?
Also erstmal würde ich gerne an dem Punkt, den einige junge Leute gerade genannt haben, auch ansetzen. Es wird dann gesagt, ich weiß nicht, dieses Land verteidigen. Dieses Land sind wir. Es ist nicht ein abstrakter Staat. Es ist unsere Art zu leben in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, liberaler Demokratie und so weiter. Und so. Entweder uns ist es das so viel wert, dass wir da auch in 10 Jahren noch so leben wollen oder unsere Kinder oder eben nicht. Mhm. Und um das zu verhindern, dass das unter Druck gerät, müssen wir wieder abschrecken können. Das ist blöd, das ist doof und das kostet Geld. Aber es ist das einzige, nach meiner Überzeugung und der Überzeugung vieler anderer, das einzige Mittel, um zu verhindern oder zumindest die Gefahr deutlich zu verringern, dass wir als NATO angegriffen werden. Das ist das eigentliche Ziel. Und wenn wir das schnell machen und gut machen, dann wird das auch so eintreten.
Jetzt gibt es dieses wichtige NATO-Treffen kommenden Mittwoch. Die Frage ist, wie wichtig es noch ist. Also die wichtigste Botschaft ist längst raus. Und wir hören, dass dieser Gipfel auf 2,5 Stunden eingekürzt wurde, angeblich um Donald Trump nicht schlechtlaunig zu stimmen, damit er nicht wieder abhaut, früher abhaut wie beim G7-Gipfel. Ich habe da ja so ein bisschen die Vorstellung von einem Sandkasten und da sitzen Kinder drin und einem gibt man ganz besonders viel Süßigkeiten, damit es nicht früher raus will und nach Hause möchte. Welches Bild haben Sie?
Es ist mein dritter NATO-Gipfel. Ich war in Vilnius, ich war in Washington und werde jetzt in Den Haag dabei sein. Es ist ein hochkonzentriertes Arbeitstreffen.
Es gibt in 2,5 Stunden?
Ja, jetzt dauert es 2,5 Stunden. Ich war auch überrascht von der Ankündigung, dass man das in 2,5 Stunden macht. Aber das ist halt so, das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Entscheidend ist am Ende, dass von diesem NATO-Gipfel 2 Botschaften ausgehen. Die erste ist, wir tun alles, um uns verteidigen zu können. Und wir können das auch. Und die zweite Botschaft ist, wir stehen zusammen, wir sind einig in unserem Bekenntnis zum NATO-Vertrag. Weil, um nochmal auf Wladimir Putin zu kommen, das ist genau das Spiel, was er spielt. Er versucht, auseinanderzutreiben, er versucht, einen Spaltpilz reinzubringen, er versucht, zu provozieren, ja, dass Einzelne rausbrechen aus der Phalanx.
Die Spanier wollen nicht mitmachen.
Die Spanier machen jetzt mit, sind meine letzten Informationen. Aber nochmal, entscheidend ist, dass alle sich darauf committen, bekennen, wir brauchen die Fähigkeitsziele der NATO und dazu die nationalen, in unserem Fall Operationsplan Deutschland zum Beispiel. Und wir brauchen diese Fähigkeiten innerhalb der nächsten 8 bis 10 Jahre. Das ist der Maßstab. Alle haben ihre Verantwortung. Wir tragen als Deutschland das zweitgrößte Fähigkeitspaket. Das stellt uns vor Herausforderungen. Aber deswegen sind die Maßnahmen, die wir jetzt eingeleitet haben in der vergangenen Wahlperiode und die wir jetzt einleiten, so entscheidend. Übrigens auch, um eine Vorbildrolle innerhalb der NATO in Europa einnehmen zu können.
Und die Sorge, dass die Amerikaner dann aussteigen eines Tages? Also wenn sie sagen, jetzt investiert er ja so viel, jetzt braucht er uns ja gar nicht
aber
mehr.
Wollen wir uns mal ehrlich machen, Frau Mioska? Die Europäer haben sich in den letzten 30 Jahren echt bequem gemacht. Die Amerikaner haben weiter ihr Kontingent zur Verfügung gestellt und in Europa haben die NATO-Staaten ihre Ausgaben reihenweise runtergefahren. Mit den Ergebnissen, die wir heute haben. Wir wissen nicht erst seit gestern, dass die Amerikaner ihr Augenmerk mehr auf den Indopazifik verlegen. Wir sehen das, was sie gerade im Mittleren Osten tun, militärisch. Sie werden auf lange Sicht nicht das gleiche konventionelle Engagement in Europa gewährleisten können wie in der Vergangenheit und mehr in anderen Regionen der Welt machen können. Also müssen wir endlich einsehen und es umsetzen, dass wir mehr für unsere eigene konventionelle Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit tun als in der Vergangenheit. Gleichzeitig haben die Amerikaner immer wieder betont, wir stehen zur nuklearen Abschreckung, zum nuklearen Schutzschirm für Europa innerhalb der NATO.
Da sind Sie sich sicher, dass das so bleibt?
So sicher, wie man sich in dieser Welt etwas sein kann.
Mhm. Arbeiten Sie an den Alternativen?
Das würde jetzt den Rahmen dieser Talkshow sprengen.
Reicht ja, wenn Sie ja sagen.
Nein, das sage ich nicht.
Das klingt nicht vertrauenswürdig.
Doch, das klingt vertrauenswürdig, weil wir nicht, nochmal, wir müssen nicht über alle Dinge, die wir tun, hinter verschlossenen Türen, hinter abhörsicheren Türen, dürfen wir nicht anschließend auf den Marktplätzen dieser Welt reden und auch nicht darüber, was wir nicht tun.
Und dass alle 5%-Ziel erreichen sollen, nur die Amerikaner nicht? Wie finden Sie das?
Das wird sich dann mal herausstellen. So weit sind die Amerikaner.
Hat Donald Trump gesagt, ich nicht. Ja. Ich werde das nicht. Also 3,4
Die entscheidende Frage sind, die 5% werden aufgeteilt in 3,5 und 1,5. 3,5 sind Kernausgaben Verteidigung und 1,5 sind verteidigungsrelevante Infrastruktur und Heimatschutz und anderes. Das passt schon zusammen. Und das bei 3,5% sind die Amerikaner auch.
Bei dem NATO-Gipfel 2023 wurde der Ukraine in Aussicht gestellt, NATO-Mitglied zu werden. Jetzt gibt es irgendeine Formulierung mit, wir unterstützen weiter die Ukraine. Wie finden Sie das?
Ich finde das völlig ausreichend. Und zwar deshalb, weil das Kommuniqué, ich kenne es noch nicht in seiner abschließenden Fassung, deutlich kürzer sein wird als in der Vergangenheit, was erstmal sehr gut ist, damit nicht so viel Interpretationsspielraum geschaffen wird. Aber es ist vor allen Dingen deshalb auch völlig ausreichend, weil der Beschluss des Jubiläumsgipfels in Washington letztes Jahr sehr eindeutig war. Er spricht nämlich von einem unumkehrbaren Weg in die euroatlantische Integration und damit auch zur NATO-Mitgliedschaft. Dieser Beschluss gilt seit letztem Jahr und niemand stellt ihn in Frage bislang.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Washington sich daran gebunden fühlt?
Naja, zumindest gibt es bislang keine Tendenzen, das auf dem NATO-Gipfel in Frage zu stellen.
Also auf dem letzten Gipfel hat Donald Trump nicht mehr auf Selenskyj gewartet. War das ein schlechtes Zeichen?
Ich bin jetzt nicht dazu da, das Verhalten und das Konferenzverhalten des amerikanischen Präsidenten zu kommentieren.
Aber Sie könnten kommentieren, dass er findet, aus G7 muss wieder G8 werden und Russland soll wieder dazukommen.
Dazu habe ich meine eigene Meinung und die sieht anders aus.
Wie denn?
Ja, Putin und Russland hat beim G8 nichts zu suchen derzeit. Und der amerikanische Präsident hat seine eigene Sicht auf China. Die teilen wir in Teilen, aber nicht vollständig. Und deswegen ist es richtig und gut, die Dinge sich setzen zu lassen und die nächsten Jahre abzuwarten. Davon bin ich jedenfalls fest überzeugt. Mhm.
Wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius? War der Titel unserer Sendung, würden Sie sagen, 2029. Sind wir so weit, dass wir ohne die Amerikaner klarkommen?
Die NATO-Partner in Europa sind stark, aber wir brauchen nach wie vor, insbesondere was die nukleare Abschreckung angeht, die Amerikaner. Und dass sich daran was ändert, ich habe es gerade gesagt, zeichnet sich nicht ab.
Abgesehen von der nuklearen Abschreckung?
Wir sind also auch als NATO stark, aber wir sind noch nicht so stark, jedenfalls jetzt noch nicht. Und ich hoffe, 29 werden wir sein, 29 spätestens 30, dass wir es sein können. Und trotzdem darf nicht der Eindruck entstehen, wir würden die Amerikaner nicht wollen oder brauchen. Die Amerikaner sind wesentlicher Bestandteil der Nordatlantischen Allianz und werden das auch in Zukunft sein.
Wie ist es denn für Sie persönlich, als Sie Verteidigungsminister wurden? Da haben viele gesagt, na gut, Landesminister, mal gucken, ob er das im Bund kann. Jetzt haben Sie die Herausforderung angenommen und haben, glaube ich, für eine der schwierigsten Behörden, die Sie umkrempeln müssen und diesen Reformprozess weiter voranzutreiben. Warum war es für Sie auch persönlich eine gute Entscheidung, diesen Job anzunehmen?
Also erstens hatte ich immer eine Affinität zur Bundeswehr, auch schon als Innenminister in Niedersachsen. Und zweitens, glaube ich, ist das eine der wichtigsten Aufgaben, die gerade wahrgenommen werden können angesichts der neuen militärischen Bedrohung. Und ich mache es sehr, sehr gerne. Es ist keine Aufgabe, die einem angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, jeden Tag nur Freude macht. Aber was mir Freude macht, und die Gelegenheit nutze ich gerne hier bei Ihnen, Was mir wirklich Freude macht, ist die Truppe, ist die Bundeswehr und viele, viele zivile Beschäftigte bei der Bundeswehr, die wirklich in den letzten 2,5 Jahren das Ruder herumgerissen haben, vieles zum Besseren gewandt haben, die für ihre Aufgabe wirklich mit Leidenschaft brennen und die das tun, worauf es am Ende ankommt, falls es ernst wird, nämlich für unsere Sicherheit, für unseren Frieden und unsere Freiheit einzustehen. Und ich bin stolz auf diese Truppe. Ich sag's Ihnen so, wie es ist.
Ist das dann auch das Ende Ihrer Karriere?
Ich bin jetzt Verteidigungsminister für diese Wahlperiode.
Bis 29.
Ich bin dann 69.
Bestes Kanzleralter.
Ja, oder
fragen Sie mal Friedrich Merz.
Oder auch ein Alter, um vielleicht in Südfrankreich Wein anzubauen oder irgendwas anderes.
Ah.
Das weiß man alles noch nicht. Dafür ist es viel zu weit weg noch.
Danke.
Danke.
Dann freue ich mich auf Ihren Wein und alles, was dann noch kommt. Danke für den Besuch, Boris Pistorius. Ich danke Ihnen im Studio und zu Hause fürs Interesse und gebe jetzt ab an die Tagesthemen, die sich selbstverständlich auch mit dem amerikanischen Angriff auf den Iran beschäftigen. Auf Wiedersehen.